Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 29. Januar. Schön, dass du dabei bist. Donnerstag, das bedeutet, wir tauchen etwas tiefer in die Literaturbubble ein oder aber in andere Tiefen. Und heute habe ich wieder ein schönes Interview für dich. Doch bevor es soweit ist, trinken wir beide natürlich einmal einen schönen Kaffee zusammen. Warte. Ja, lecker. Ist ein schöner schwarzer Kaffee, so wie ich ihn liebe. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Danach hören wir beiden uns immer ganz kurz wieder.
Hi Ben, ich bin Eva Mohr. Ich bin Autorin und Musikerin und freue mich total, heute hier sein zu dürfen.
Sehr schön. Ja, das freut mich auch. Eva, magst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu dir sagen? Du bist Musikerin und Autorin. Was ist denn so dein, ja, ich würde sagen, dein Schreibgenre, in dem sich deine Werke so befinden?
Ich schreibe überwiegend Fantastik. Nicht ausschließlich. Ich mache auch immer mal wieder gerne Genre-Experimente und kleine Ausflüge in andere Genres, allerdings meistens in Form von Kurzgeschichten. Die Romane waren dann bis jetzt tatsächlich alle in der Fantasy-Ecke und da auch vor allem in der dunklen Fantasy, also Dark Fantasy, ist tatsächlich das, was ich am liebsten schreibe und wo die meisten größeren Geschichten und Welten zu Hause sind.
Sehr cool. Aber wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen? Weil Musikerin und Schreiben, das liegt ja vielleicht nicht ganz so nah beieinander, außer vielleicht deine eigenen Musikstücke zu schreiben. Wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen?
Ja gut, es liegt nicht nah beieinander, aber kreative Sachen liegen mir einfach sehr. Also der Brotjob ist sowieso nochmal was ganz Unkreatives.
Aber, oh, okay.
Deswegen, und die kreativen Sachen kommen einfach so. Ich glaube, die ersten Geschichtchen, die ich geschrieben habe, waren über kleine Abenteuer, die meine Stofftiere erlebt haben. So mit, keine Ahnung, irgendwann in der Grundschule. Und dann habe ich ganz lange keine Originalsachen geschrieben, sondern war wie ganz viele andere AutorInnen auch im Fanfiction-Bereich unterwegs und habe dann, wann war das grob? 2010, glaube ich, angefangen, wieder die ersten eigenen Geschichten zu schreiben. So ein monströses High-Fantasy-Epos in 4 Bänden, die wahrscheinlich, also der wird irgendwann fertig, aber so das was nochmal ganz gründlich überarbeitet werden muss, bevor es wirklich an die Öffentlichkeit darf. Und das war dann viel zum Üben. Dann kam eine ganz lange Zeit, in der ich war im Hintergrund weiter an längeren Sachen geschrieben habe, aber veröffentlicht vor allem Kurzgeschichten. Und mein Debütroman ist dann 2022 erschienen. Genau, das war dann auch noch immer ein Schinken, aber das war dann das erste Dark Fantasy Ding, ja.
Nicht schlecht. Das ist schon, verhaspel ich mich hier gerade schon wieder. Ist schon echt beeindruckend, weil man wird ja vielleicht meinen, so, man tastet sich so heran und schreibt dann vielleicht so ein kleines Werk oder so, nach einer Kurzgeschichte wird es ein bisschen größer und du hast gleich einen Riesensprung dann gemacht. Wie kam es denn eigentlich dazu, also dass du gleich so groß dann wurdest?
Weil die Geschichte da war.
Schön, okay.
Und ich einfach auch, ich kann mich echt nicht gut kurz fassen, deswegen wundert es mich inzwischen retrospektiv eigentlich eher, dass ich so viele Kurzgeschichten geschrieben habe und auch immer noch ganz gerne schreibe, aber ich glaube, das geht aber tatsächlich vielen schreibenden Personen so, dass einen so eine Geschichte anspringt und dann ist die auch einfach lang. Deswegen, also wenn es nach mir ging, wären das auch keine 4 Bände, sondern ein sehr, sehr, sehr dicker.
Ja, okay.
Und die Kurzgeschichten waren dann einfach, als ich dann irgendwann mal überlegt habe, dann vielleicht auch tatsächlich mal was zu veröffentlichen. Mir aber auch klar war, dass ich das mit meinem noch nicht fertigen Schinken nicht machen kann, habe ich irgendwie mal geguckt, was gibt es überhaupt, und bin dann irgendwie bei Ausschreibungen gelandet. Das machen ja dann meistens Kleinverlage. Mhm. Also ich habe zumindest sehr, sehr lange keine, oder man sieht zumindest sehr selten Anthologie-Ausschreibungen von Publikumsverlagen. Und es war damals der Eternica-Verlag, den gibt es auch schon ewig, glaube ich, nicht mehr. Die hatten eine Ausschreibung und da habe ich dann einfach was zugeschrieben und bin dann da irgendwie ein bisschen bei hängen geblieben und habe darüber dann sowohl kleine Verlage in der deutschen Fantastikszene entdeckt, als auch für mich dann immer mal wieder diese kurzen Formate genutzt, um auch einfach, wie gesagt, in andere Genres reinzuschnuppern.
Nicht schlecht. Also,
oder Untergenres, das war trotzdem viel Fantastik.
Ich finde das schon schön. Also du bist einfach mutig gewesen und ich finde, das ist was Schönes, einfach zu sagen, man probiert das aus, macht da was und also spricht für dich auf jeden Fall. Und für alle, die das nicht wissen, ich bin jetzt mal gerade auf der Homepage von Iva und wie viele Kurzgeschichten sie geschrieben hat, auf jeden Fall, die hier zu finden sind. Also, ich lese mal ganz kurz vor. Wir fangen mal an, ich lese von oben bis unten. Wo die Welt sich schlafen legt, dann es kommt Verlag ist der Ohne Ohren Verlag, dann hat sie ein Essay geschrieben, magisch-systemische Unordnung, Hexen als disruptives Element in Erzählwelten, im Amrun bzw. Achier Verlag, dann Licht und Nacht und Nachtschatten in bei den Münchner Schreiberlingen, dann Felix Knochen, auch bei den Münchner Schreiberlingen, dann Medusas Lachen, auch in Amrun und Achier Verlag, dann Mehr als Code, dann ist das ist eine Anthologie, da weiß ich gerade nicht, wie der Verlag hat.
Das war eine Spenden-Benefiz-Anthologie, die ist von zwei, wie nennt man das, Independent-Herausgeberinnen.
Ah, okay, auch cool. Dann kommen wir zu Lockfrequenzen, das ist im Art Skriptik Fantastik Verlag. Dann der Jungfernflug der Aurora im Verlag Ohne Ohren. Dann das Lied der Tollpatsche, das ist im Litera Magia Verlag. Dann Mamas kleiner Helfer, auch im Verlag Ohne Ohren. Dann die Hexenfresser von Le Mars im Arcanum Fantasy Verlag. Dann Drachentöter Pension im Verlag Ohne Ohren. Das vergiftete Herz, Verlag Thorsten Lowe, dann Nur eine Kräuterfrau, Verlag Ohne Ohren, Blutgold, Art Skriptik, Fantastik Verlag, dann die andere Seite des Feuers, Verlag Ohne Ohren, Kalte Spiegel, Art Skriptik, Fantastik Verlag und Der König muss tanzen im Aterika Verlag. So, also ich würde mal sagen, du bist auf jeden Fall ein sehr produktiver Mensch, würde ich sagen, was deine Geschichten betrifft.
Wobei man jetzt natürlich sagen muss, das zieht sich jetzt zurück bis 2012. Also da hatte ich auch viel Zeit zum Schreiben.
Gut.
In 14 Jahren.
Ja, trotzdem. Also schon auf jeden Fall beeindruckend. Und dann hast du ja auch noch deine drei großen Werke, die da sind. Welche sind das?
Ja, man kann, glaube ich, 2,5 sagen. Mhm. Also das erste ist Die Alchemie des Träumens. Das war mein Debütroman. Der ist auch im Artscript Fantastik Verlag erschienen. Der wird auch dieses Jahr neu aufgelegt, weil den Artscript Fantastik Verlag gibt es leider nicht mehr. Der hat geschlossen, bevor die Reihe da fertig erscheinen konnte. Aber das Buch bzw. die Reihe hat ein neues Zuhause bekommen. Dann das Lied der Tollpatsche, das hast du gerade schon bei den Kurzgeschichten genannt.
Stimmt.
Das ist eigentlich sprengt das schon den Rahmen von einer Kurzgeschichte, aber der ehemals Litera Magia Verlag, die heißen inzwischen Tiny Task, die haben damals sehr coole Anthologieformate gemacht, wo auch sehr lange Kurzgeschichten, die eigentlich fast Kurznovellen waren, drin erschienen sind. Und das war aber ein besonderes Format, weil die sind über ein Crowdfunding finanziert worden und quasi die Leute, die mit gecrowdfundet haben, haben die Anthologie bekommen und viel zum Abverkauf war dann einfach nicht mehr übrig, so klein war dann die Auflage.
Ah.
Und der Hintergrund war dann hat die Verlegerin gesagt, sie möchte quasi gerne Single-Auskopplung als E-Book machen. Das heißt, dann ist das Lied der Tollpatsche als alleinstehendes E-Book-only rausgekommen. Und ich habe dann in Absprache mit dem Verlag und dann, als der Vertrag ausgelaufen ist, habe ich es auch komplett übernommen, quasi noch eine limitierte Print-Version gemacht, wo noch ein paar extra Kurzgeschichten im selben Universum drin waren. Das ist quasi das Halbe, weil das ist auch nur ganz klein, das sind keine 100 Seiten. Genau, und Nummer 3 dann eigentlich ist Liminal Creatures. Das ist mein jüngster Roman. Der ist wir haben ja schon 2026,
ja.
Der ist im Herbst rausgekommen, im Verlag Ohne Ohren. Und das ist ein Dark Urban Fantasy Roman und ausnahmsweise kein Teil einer Reihe, sondern ein Einzelband.
Wer weiß, vielleicht kommt ja noch was. So, dann abgeschlossen.
Ich wurde schon gefragt nach einem Sequel, aber das ist tatsächlich eins, wo ich keins geplant habe. Noch, sage ich vorsichtig.
Ach, schön. Oh ja, ist also Hut ab, finde ich richtig schön. Wenn du so an deinen Werken sitzt und verschiedene AutorInnen haben verschiedene Ideen, also verschiedene kreative Prozesse, wie sie schreiben, beziehungsweise wovon sie inspiriert werden. Wie ist das bei dir? Also wovon wurdest du inspiriert oder hast du die Geschichten einfach so im Kopf und wie gehst du dabei vor?
Oh, es kommt immer ein bisschen auf die Geschichten an. Also ich kann nicht per se sagen, was mich inspiriert, weil bei der Alchemie des Träumens war es zum Beispiel einfach so, dass meine Frau mir immer ganz detailliert erzählen konnte, was sie geträumt hat.
Ach, schön.
Und ich konnte ihr einfach gar nichts sagen. Und ich habe mich gefragt, wo gehen eigentlich meine Träume hin, an die ich mich nicht erinnere.
Cool.
Das war da die Inspiration. Bei Liminal Creatures wiederum. Die Figuren teilweise, die drin vorkommen, sind schon total alt. Es gab nur keinen roten Faden. Aber einer der Aufhänger war, dass ich irgendwann, wie das immer so ist, im Badezimmer unter der Dusche so einen Hirnfips bekommen habe. Pretty Woman. Aber dieser Richard Gere-artige Typ heuert keine Sexworkerin an, sondern beschwört sich einen Succubus, weil er denkt, dass es billiger ist. Und das geht nicht gut für ihn aus.
Großartig.
Aber also wie gesagt, es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Aber pauschal, also ich weiß nicht, ich finde das immer total beachtlich, wenn AutorInnen sagen können, wovon sie ihre Inspiration kommen. Bei mir, ich kann es nicht sagen.
Okay.
Kuriositäten.
Aber ist doch auch nicht schlecht in dem Fall, würde ich mal behaupten, weil dann inspirieren dich vielleicht noch andere Dinge noch viel mehr, dass du vielleicht auch so ein bisschen sensibler dann auf Dinge reagierst, weil man könnte ja auch so eine Aussage von seiner Partnerin, von seiner Frau so vielleicht auch so ein bisschen abtun nach dem Motto, ja, okay, schön, dass du es erzählt hast, aber es ist so eine Nebeninformation, aber für dich hat sie genau das ja erzeugt, sie hat dich ja genau dafür inspiriert und das ist ja schon etwas Besonderes.
Absolut. Und ich finde, das sind dann auch immer ganz schöne Wurzeln von ja. Geschichten.
Kommt sie denn eigentlich in dem Werk vor?
Ich schreibe grundsätzlich keine Leute, die ich kenne, in Werke rein, außer in die Danksagung
okay.
oder in die Widmung.
Okay, gut. Ja, ist auch interessant, weil da gibt es auch so ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich hatte schon mit jemandem gesprochen, die Person hatte auch gesagt, dass so manchmal so echte Menschen dann doch schon ein bisschen drin vorkommen, weil das einfacher ist, über diese Menschen zu schreiben, natürlich mit deren Einverständnis. Also finde ich schon auch schon mal spannend.
Also inspirationstechnisch, beziehungsweise dass bestimmte Aspekte von Leuten drin sind, das fließt bestimmt unbewusst oder unterbewusst mit rein. Aber das wäre mir viel zu heiß oder viel zu heikel tatsächlich.
Okay, kann man auch nachvollziehen. Ja, kann man auch nachvollziehen. Okay, schön. Magst du etwas über dein letztes Werk, Liminal Creatures, erzählen? Also ist vielleicht so in, ich weiß nicht, in drei Worten zusammenfassen, geht das? So einfach so?
In drei Worten ist schwierig, aber gepitcht beim Verlag habe ich es als Faust trifft Orpheus und wird Eurydike.
Geil, großartig, okay. Also ja, Kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen ausführen? Also das ist, ich finde es schön.
Knapp fassen ist sehr schwierig. Ja. Dieses Buch ist halt auch fast schon wieder 500 Seiten lang. Aber es geht es hat auch wieder sehr viele Figuren. Aber im Groben geht es darum, dass ein Musiker in einer Schaffenskrise ist mit jeder Menge emotionalem Gepäck. Und anstatt sich einen Therapieplatz zu suchen, deutlich sprechen hilft, wie das gesünder für ihn und für alle Beteiligten gewesen wäre, lässt er sich lieber auf einen Deal mit verschiedenen Dämonenorden ein, die wiederum in ihm bestimmte Fähigkeiten sehen, die sie sehr nützlich finden. Also die Dämonen haben quasi einen Wettkampf um seine Gunst und er wiederum denkt, ach, das, was die mir anbieten, ist alles besser, als mich meinem ganzen emotionalen Gepäck zu stellen.
Ich wollte gerade sagen. Ja, ich glaube, das ist eine sehr clevere Idee.
Es hat einen relativ großen und einen sehr bunten Cast, weil es nicht nur dieser Musiker ist, sondern auch sein Freundeskreis auf der einen Seite, der menschliche Freundeskreis, und wiederum die dämonische Riege auf der anderen Seite, die auch alle wiederum ihre Päckchen zu tragen haben und sehr zentrale Themen, mit denen sich alle rumschlagen, sind tatsächlich Mental Health oder ja generell Gesundheit und Queerness in verschiedensten Facetten, Freundschaft, Vertrauen und wenn es kaputt gemacht wird, wie baut man es wieder auf?
Wow.
Und Musik, ganz, ganz viel Musik. Musik ist sehr zentral.
Das ist richtig. Also ich finde, es klingt sehr, sehr schön und es spricht unfassbar viele wichtige Themen an. Deswegen kommen wir auch immer zu einer Frage. Du bist Musikerin auf der einen Seite. Das ist klar, dass dann Musik ein bisschen drinne auch in deinen Werken auch vorkommt und man merkt das ja schon bei deinen beiden Titeln, beziehungsweise was du auch gerade erzählt hast. Aber inwiefern beeinflusst dich Musik bei deinem Prozess? Also was bedeutet Musik auf der einen Seite für dich selbst als Mensch, aber auch für deinen kreativen Schaffensprozess?
Oh, das sind sehr tiefe Fragen.
Ich weiß.
Für mich als Mensch, Musik ist halt wie Atmen.
Schön.
Also ohne würde einfach nicht funktionieren. Ich habe auch immer Ohrwürmer. Ob die jetzt immer schön sind, ist eine andere Frage. Nach 3 Tagen Eros Ramazzotti-Ohrwurm,
oh, nee,
muss ich dann auch irgendwann... nein, aber Musik ist einfach, ja... Wie gesagt, es ist wie Atmen und es gibt für mich auch kaum was Schöneres, als wirklich in einem Song aufzugehen und da gefühlstechnisch quasi so drin zu zerfließen, weil mich Kompositionen so mitnehmen oder gute Texte oder bestimmte Instrumentierungen oder Melodieläufe oder Harmonien. Das ist das eine. Musik machen natürlich auch, das ist einfach Ausdruck. Sowohl beim Musik schreiben als auch, also mein Hauptinstrument ist die Stimme. Ich bin hauptsächlich Sängerin und klamüsere mir den Rest, wenn ich dann Songs schreibe, irgendwie zusammen mit autodidaktischen, halbseidenen Musikskills, Instrumentenskills. Und beim Schreiben wiederum, witzigerweise, ich kann keine Musik beim Schreiben hören, das lenkt mich zu sehr ab. Weil wenn ich Musik beim Schreiben höre, dann höre ich halt der Musik zu und dann kann ich nicht mehr gleichzeitig schreiben, weil dann lausche ich verzückt oder muss mitsingen oder so und dann kann ich nicht mehr multitasken. Aber bevor ich überhaupt anfange zu schreiben, laufen die Szenen eigentlich immer, während ich Sport mache oder irgendwie rumlaufe oder so, zu einem Soundtrack durch meinen Kopf. Also ich habe eigentlich zu jedem Projekt eine lange, lange Playlist, wo es zu den Szenen entsprechende Stücke gibt und ich höre die dann beim Laufen gehen oder beim Sport und dann läuft quasi das Buch immer schon mal im Kopfkino durch zu den Songs und ich kann die dann zwar nicht hören, während ich das schreibe, aber habe es quasi zu den Vibes dann schon einmal im Kopf durchgespielt und es ist dann wie so Triggerpunkte in einem schönen Sinne, ja.
Sehr, sehr cool. Okay, das ist also... Erstmal vielen Dank für deine Offenheit. Das ist, also ich finde es richtig, richtig schön. Ich finde schön, wie diese zwei unterschiedlichen Welten so ineinander verwoben eigentlich werden bei dir, dass daraus sich ja so ein Gesamtkunstwerk sich ergibt. Sehr schön. War das schon immer?
Das ist beim Schreiben noch nicht mal extra. Ich habe irgendwann retrospektiv festgestellt, dass Musik tatsächlich auch einfach in allen von den größeren Geschichten dann ein Kernelement ist.
Schön. War das schon immer bei dir so, dass Musik so ein, ja, so etwas Wichtiges in deinem Leben war?
Ja, schon. Also von klein auf eigentlich. Meine Eltern hatten immer eine große Musiksammlung. Es lief bei uns auch eigentlich immer Musik. Das frühe Blockflöten üben und sowas. Wir haben auch Musik gemacht, nicht im großen Sinn, aber ich habe mit meiner Mama Musik gemacht. Und also es war eigentlich schon immer ein sehr zentraler Punkt. Das hat sich eigentlich immer durchgezogen.
Schön. Finde ich was Tolles. Dann hat sich die Erziehung sehr gut auf dich ausgewirkt, würde ich mal behaupten. Und ich komme noch zu einem Punkt zurück, und zwar auf deiner Homepage. Übrigens, gibt es ein schönes Zitat von dir? Es gibt mehrere Fun Facts, die du auf deiner Homepage in der Kategorie über mich drin hast. Und ich bin über die gestolpert und ich musste wirklich sehr grinsen dabei, weil sie einfach so ein bisschen ungewöhnlich waren. Ich würde mal vermuten, dass du das auch beabsichtigt hattest. Aber ich zitiere sie einmal. Und zwar hat Eva auf ihrer Homepage silbenalchemie.wordpress.com, alle Links dazu sind auch in den Shownotes drin, in der Kategorie über mich steht es drin, auf meiner Taufe habe ich mich spontan erbrechen müssen. Auf meine Taufe habe ich mit spontanem Erbrechen reagiert. Ich finde das so absurd lustig irgendwie, dass ich einfach wissen musste oder möchte, was steckt dahinter?
Naja, ich erinnere mich halt natürlich nicht dran, ich war da viel zu klein. Meine Eltern haben mir halt erzählt, ja, bei meiner Taufe habe ich halt gespuckt. Und angesichts dessen, ich weiß gerade nicht, ob ich es auf meiner Website stehen habe, aber sonst, wenn ich diesen Funfact teile, klebt dann noch der Dreiklang dran, dass ich keinen Knoblauch vertrage und fast nur schwarz anziehe.
Ja.
Und genau. Das macht es dann eigentlich lustig, weil der Grundstein wurde quasi schon bei der Taufe gelegt.
Ich finde es auf jeden Fall lustig. Also genau, steht alles drin, steht auf meiner Taufe habe ich mit spontanem Erbrechen reagiert, dann ich trage fast nur schwarz, Knoblauch vertrage ich nicht, ich wohne mit Frau und Katzen in einem Hexenhäuschen am Waldrand und dann darunter so einen netten kleinen Kommentar, macht daraus, was ihr wollt. Finde ich schön. Ja, okay. Finde ich gut. Ich habe noch nie mit einem Vampir, einer Vampirin, Hexen gesprochen. Auch sehr angenehm. Also.
Ah, das machst du also daraus. Okay.
Ja. Würde ich mal so behaupten. Gut, bevor ich mich jetzt nur weiter in dem hier vergaloppiere, komme ich wieder wie immer zurück. Du hast angesprochen, dass das Thema Queerness kam bei dir gerade auch schon so ein bisschen an. Wie wichtig ist dir das in deinem Leben, aber auch in deinen Geschichten? Und warum vielleicht so?
In meinem Leben ist es halt, bin da immer ein bisschen hin und her gerissen, spielt es eine große Rolle, spielt es keine große Rolle, aber es ist halt eine sehr sichtbare Queerness. Ich bin mit einer Frau verheiratet und da, wo die politischen Entwicklungen halt in den letzten Jahren so hingegangen sind, es spielt schon insofern eine Rolle, dass man sich teilweise doch wieder überlegt, ob man in der Öffentlichkeit Händchen hält in bestimmten Städten oder eben doch nicht. Und wir mussten uns schon immer überlegen, wo können wir hinreisen, wo ist es safe und wo nicht. Und das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, ich bin auch auf dem Aro-Ace-Spektrum, also Aromantik, Asexualität und da hat es einfach für einen großen Teil meines Lebens eigentlich keine Sprache für gegeben. Also zumindest nicht darüber, dass es ein Spektrum ist, auf das ich potenziell fallen könnte. Und deswegen habe ich ganz lange eigentlich auch keine Worte für meine Queerness gehabt, weil sich lesbisch immer falsch angefühlt hat. Mhm. Weil das so ein definitives Ding war, in dem ich mich nicht gesehen habe. insofern hat das Einflüsse gehabt. Und das wiederum beeinflusst auch, warum es mir wichtig ist, über Queerness zu schreiben, weil Repräsentation unheimlich wichtig ist. Wenn es schon, als ich 17, 18 gewesen bin, wenn es da Bücher gegeben hätte mit demisexuellen Figuren, dann hätte ich mich vielleicht nicht so lange gefragt, ob ich irgendwie kaputt bin oder so. Und so geht es, glaube ich, ganz, ganz vielen queeren Menschen, gerade wenn es Facetten von Queerness sind, die sich nicht in lesbisch, schwul, bi oder trans einordnen lassen. Wobei auch das alles nochmal, also selbst die größten vier Buchstaben ja auch nochmal Facetten und Komplexitäten mit sich bringen. Mhm. Viel Unsichtbarmachung und Missverständnisse und Schmerz liegen. Deswegen, also Repräsentation ist wichtig und deswegen ist es mir auch entsprechend wichtig, in meinen Geschichten Sichtbarkeit zu schaffen. Nicht nur für meine eigenen Facetten, sondern auch gerade für die wo noch viel Nachholbedarf einfach ist.
Schön, unfassbar wichtig. Ja, es ist, also ich kann nicht absolut das nachvollziehen, also was heißt nachvollziehen, ich kann das verstehen, was du damit bezweckst und wie wichtig das einfach ist, wenn man sich tatsächlich überlegt, wie viel Unwissen im Endeffekt es einfach auch noch gibt. Und in den meisten Fällen resultiert ja diese Ablehnung aus Unwissenheit. Ich unterstelle mal eher wenig Menschen Dummheit beziehungsweise Böswilligkeit, sondern eher Unwissenheit. Und ja.
Na, es kommt drauf an. Also was ich so mitbekomme, was ich erst vor ein paar Stunden wieder mitbekommen habe, die Boshaftigkeit, mit der manche Lesende darauf reagieren, wenn Neopronomen in Büchern vorkommen, das geht schon über Unwissenheit hinaus, fürchte ich leider. Okay. Aber davon darf man sich ja auch nicht mundtot machen lassen.
Nee, dafür ist es umso wichtiger, dass Menschen wie du so welche Werke schreiben, dass sie damit auf sich aufmerksam machen und einfach das, was du auch schon gesagt hast, den jungen Menschen einfach Möglichkeiten zu geben, dass sie etwas lesen können und feststellen, genau diese Frage, die du oder diese Antwort, die du gerade gegeben hattest, wenn mein damaliges 17-jähriges, 18-jähriges Ich so etwas gelesen hätte, dass man dann weiß, man ist nicht kaputt, sondern man ist normal, weil es aus meiner Definition heraus sind alle Menschen, also gibt es, es ist alles gleich, es ist kein Unterschied drin, sondern wir sind alles Menschen und im Endeffekt ist es eigentlich irrelevant, es ist vielleicht zu hart, aber es ist einfach zu wichtig, dir Menschsein zu definieren, als sich über, ja, als sich kaputt zu machen. Ich glaube, das ist eher so, dass es sich damit, wenn man meine merkwürdige Aussage gerade eben verstehen konnte, was ich eigentlich sagen möchte, dass wir Menschen machen uns so, in so vielen Punkten machen wir uns das Leben schwer. Deswegen können Menschen, die über eine Sache sprechen, die es wie ich erlebt haben und die wissen, wovon sie sprechen, nur viel anderen Menschen einfach bringen und können einfach den Stärke einfach da mitschenken. Das Leid, das sie erduldet haben, sie schenken anderen Menschen damit Stärke. So, das.
Ja, oder vielleicht, also mir persönlich würde es sehr freuen, wenn sich Leute damit ein kleines bisschen weniger alleine oder ein bisschen getröstet fühlen. Ja. Und so geht es mir zumindest immer, wenn ich tatsächlich Repräsentation lese und dann hoffe ich, dass ich mit meinen Geschichten sowas bei anderen Leuten auch ein bisschen geben kann.
Schön. Finde ich eine gute Einstellung auf jeden Fall. Kommen wir noch zu deiner Dark Fantasy Affinität, kann man das vielleicht so sagen? Nee. Wieso Dark Fantasy?
Ja, manchmal wüsste ich das auch ganz gerne. Ich glaube, meine Frau fragt sich das auch manchmal, weil, also ich weiß nicht, faszinierend ist falsch. Das trifft nicht ganz. Ich komme irgendwie nicht so drumrum. Also ich stoße irgendwie dann immer auf die dunklen Aspekte von Psyche oder von Handlungen. Und also, ich meine, man könnte die ja auch einfach ausblenden und sich auf andere Sachen konzentrieren, aber das würde sich falsch anfühlen. Und ich weiß nicht, ich beleuchte gerne dunkle Ecken. Und die Art, wie ich es mache, hängt halt viel mit Traumata zusammen und mit strukturellen und systemischen Sachen, die schieflaufen. Und das ist natürlich weder schön noch angenehm, aber ich finde, das sind Sachen, die beleuchtet werden sollten und es wird aber auch nie grim dark, sondern es ist halt immer so ein Hoffnungsschimmer mit drin. Deswegen, ja, Dark Fantasy und in die Schatten tauchen statt vor Sachen eigentlich, ich glaube, das ist es eigentlich, statt die Augen zuzumachen vor Sachen, die halt nicht schön oder nicht angenehm sind. Aber ja, davon auch nicht alles dunkel machen lassen.
Okay, also du bist wie ich durch und durch eine Mutmacherin.
Das wäre jetzt zu viel gesagt, das klingt zu optimistisch.
Aber, ja, gut, okay, also, ja, 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 aber ich finde, das klingt ein wenig so, weil...
Ich sag mal so, es ist nicht ganz die Analogie, aber ich mag auch sehr Hurt and Comfort-Geschichten. Und im Prinzip läuft es darauf hinaus, also... Sich Wunden sehr genau angucken, aber auch versorgen.
Okay. Ja, okay. Ich verstehe. Auch schon schön. Also, es ist beeindruckend. Also, es ist beeindruckend, wie empathisch du an die Dinge herangehst und wie wertschätzend du auch dann schlussendlich deinen Lesenden gegenüber eingestellt bist. Weil, wenn du solche dunklen Dinge beleuchtest, wenn du sagst, was du damit verbindest, aber auch auf der einen Seite so eine gewisse kritische Haltung dir und deinen Werken gegenüber in den Tag legst, das ist schon, finde ich schön, also finde ich stark.
Das ist so habe ich das tatsächlich noch nie gesehen, dankeschön, das ist ein schöner Blick da drauf.
Gerne, ja, das ist, ja. Dann ist noch ein anderer Punkt, ist mir aufgefallen, beziehungsweise ja, aufgefallen ist zu grob, das Thema Found Family. Was ist das? Also was bedeutet das für dich? Weil es ja in deinen Werken ein bisschen so vorkommt.
Ja, es ist, also erstmal, Found Family ist quasi, dass man familiäre Bande findet, aber nicht mit der Blutsfamilie, sondern halt mit Freunden. Ja, es wächst dann über Freundschaften hinaus. Mhm. Also es wird dann quasi zu was Familiären. Aber jenseits von Blutsfamilie, weil da vielleicht auch einfach... nicht so schöne Sachen passieren. und ja, es kommt bei mir oft vor, aber ich habe schon mal den einen, wobei, ich weiß nicht. Also hier, wenn ich es bei anderen Schreibenden sehe, dann ist es sehr oft quasi wirklich statt Blutsverwandtschaft und bei mir läuft das quasi ein bisschen nebenher. Also es ist immer sowohl das eine als auch das andere. Deswegen steht zum Beispiel beim Lied der Tollpatsche auch das Found in Klammern, weil es sowohl um Found Families gibt, als auch wirklich um Familie. Was ja auch durchaus kompliziert und komplex, aber auch sehr schön sein kann. Halt Licht und Schatten. Mhm. Und ich finde beides halt sehr schön zu schreiben, wobei der Found-Family-Aspekt, finde ich, immer, also da überwiegt immer dieser sehr tröstliche Aspekt, weil das ist halt die Familie, die du dir aussuchst. Mhm. Klar, die wächst auch irgendwie zusammen, aber auf eine andere Weise, wie eine Familie, in die du hineingeboren wirst. Und ja, ich finde, das hat immer was sehr, sehr, sehr Tröstliches und auch Empowerndes. Deswegen, ja. Und es ist, ich weiß nicht, mir ist es, glaube ich, auch daher wichtig, in dem Kontext, dass wirklich meine engen FreundInnen für mich eigentlich wirklich auch wie Familie sind. Das ist dann auch etwas, was ich gerne in Geschichten spiegel.
Schön. Ja, ich komme aber trotzdem nicht drüber weg, dass du eine Mutmacherin bist, weil das zieht sich da, findet man da auch wieder. Also das ist, ja, schon schön. Ich sehe schon gerade vor mir Eva Moore, die Mutmacherin. Klingt doch schön, oder?
Ah, wie gesagt, es klingt ungewohnt optimistisch, aber es ist schön, dass das den Eindruck macht oder dass es was ankommt. Das ist durchaus schön.
Kommen wir zu deinen Welten zurück. Du schreibst sehr groß, sehr viel und du hast ja schon am Anfang schon gesagt, dass so kurz fassen, dass es nicht ganz so deine Stärke ist. Deswegen sind manche Werke auch etwas umfangreicher. Wie planst du das Ganze? Also bist du jemand, die sich all das im Kopf merkt? Ich hatte auch schon Interview-Gästinnen hier, die gesagt haben, ja, ich habe das alles im Kopf. Es gibt Menschen, die sind da sehr strukturiert, organisatorisch, die haben so eine Computerdatenbank oder haben das irgendwie aufgeschrieben in Notizbüchern und ähnliches. Wie gehst du dabei vor?
Ja.
Okay, alles.
Beides, alles. Schön. Na, das Ding ist, dass die Welten oft einfach organisch wachsen. Das fängt oft mit was Kleinem an und es artet dann irgendwie aus und ich setze mich manchmal tatsächlich hin und versuche das strukturiert auszubauen und zu planen. Und diese Dokumente liegen dann einfach rum und ich mache nichts mehr mit denen, weil es entwickelt dann so eine Eigendynamik, dass das dann quasi wie so Ranghilfen sind. Aber das, was dann letzten Endes sich festigt und auch tatsächlich in den Büchern landet, das wächst so organisch, dass es dann auch eigentlich im Kopf überwiegend bleibt. Hm. Ein Unterschied ist es tatsächlich, wenn ich dann lange aus einer Welt raus bin. Also dieses große Monsterprojekt, dass ich irgendwann fertig schreiben werde. an dem habe ich jetzt sehr lange nicht mehr geschrieben. Und da müsste ich einige Sachen bestimmt nachgucken, was bestimmte Details angeht oder bestimmte Städtenamen oder sowas. Aber die fundamentalen Sachen von den Welten, die sind dann eigentlich ziemlich fest.
Okay, boah, nicht schlecht.
Es hat aber auch, muss ich sagen, ich finde das nicht so schwierig, weil die Geschichten eigentlich, nein, die jetzt draußen sind in Buchform, also die Kurzgeschichten, manche auch, aber jetzt vor allem die Einzelbücher, spielen alle im selben Universum, nur zu verschiedenen Zeiten und Epochen und auf verschiedenen Kontinenten. Vielleicht erleichtert das das. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich hilft oder miteinander zu tun hat, weil die Sachen so trotzdem so weit voneinander weg sind, dass sie auch genauso gut halt komplett separiert sein könnten. Aber für mich hilft das.
Möglich ist es, aber ja, ich finde die Vorstellung finde ich einfach großartig, wie du da sitzt und hast diese riesengroße Karte irgendwann mal über die Jahre entwickelt in deinem Kopf drin und dann baust dann da eine Geschichte, da kommen HeldInnen auf, da kommen irgendwelche Menschen auf, die mit irgendwas zu tun haben, da kommen irgendwelche Kreaturen und all das baut sich irgendwie so organisch zusammen, dass man eigentlich weiß, es hängt alles zusammen, aber dann doch wieder ist es auseinandergedriftet. Und irgendwie so ein kleiner roter Faden zieht sich durch alle Geschichten durch. Ich finde diese Vorstellung finde ich ganz wunderbar. Also es ist ein schöner Gedanke. Ich weiß nicht, ob in meinem Kopf sich das nur schöner anhört. Und du sagst ja, was übertreibt der komische Typ da? Bei mir ist es ganz einfach so, ich habe das so und so gemacht. Also
nee, eigentlich schon. Also ich meine, es ist halt Fantasy. Es gibt auch ein paar Figuren, die einfach unglaublich alt sind. Das ist das eine. Und dann aber auch einfach eine bestimmte Historie in diesem Ganzen. Und dann auch teilweise, dass ich feststelle, dass eine Geschichte, die ich im Kopf hatte, tatsächlich einfach auch mit da reingehört. So war das bei Liminal Creatures zum Beispiel. Und ich persönlich habe einen tierischen Spaß daran, dass das alles in einer Welt spielt und streue die Easter Eggs eigentlich zu meinem Privatvergnügen. Aber deswegen freut es mich umso mehr, wenn Leute, die tatsächlich mehrere von meinen Büchern lesen, dann die Easter Eggs finden und sich auch darüber freuen. Das sind Nachrichten, wenn ich die bekomme, über die ich mich unglaublich freue.
Schön.
Ja.
Das glaube ich. Das ist. Würdest du eigentlich sagen, dass du als Autorin schon viel erlebt hast in der AutorInnen-Bubble? Also im Sinne von, dass du auf das Communities dir den Rückmeldungen gegeben haben oder aber so positive wie negative Sachen schon erlebt hast? Weil ich habe vor einiger Zeit mit einer AutorInnen ein Gespräch geführt und sie hatte mir mitgeteilt, dass sie ja, so auf so Bühnen und so weiter, als sie da mit verschiedenen Verlagen gesprochen hat, dass es da immer so unterschiedliche Erfahrung gab, so halbwegs Positives, aber manchmal auch so Negatives und dass auch so ein bisschen die ja, Community ein wenig, wie drücken wir sie mal aus, fordernd sein kann.
Also ich glaube, bei mir ist eigentlich alles sehr harmlos und unspektakulär bis jetzt gewesen. Ich bin ja auch einfach eine sehr kleine Autorin. Also ja, ich habe viele Kurzgeschichten im Laufe der Zeit veröffentlicht, aber bin halt im kleinen Verlagsbereich unterwegs und habe jetzt auch nicht im Gegensatz zu manch anderen AutorInnen eine riesengroße Social-Media-Followerschaft. Deswegen ist es bei mir alles sehr, erstens im kleinen Rahmen und zweitens muss ich wirklich sagen, hatte ich bis jetzt wirklich das Glück, dass es mit Lesenden sehr, sehr schöne und wertschätzende Erfahrungen waren, was jetzt halt meine Autorinnenschaft angeht und auch was Lesungen angeht und sowas. Wenn es jetzt generell darum geht, was man als Autor in der Buchbranche, in der Buchcommunity mitbekommt, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Also man bekommt viel mit und ich habe auch vorhin gedacht, als du die ganzen Verlage vorgelesen hast, wie viele es von denen auch einfach inzwischen schon nicht mehr gibt. Mhm. Also Verlagssterben und solche Sachen und wieder neue Zuhauses für Geschichtensuchen und sowas. Da kommt dann doch einiges zusammen, was man dann in der Buchwelt so mitbekommt.
Mhm. Ja.
Aber das sind ja zwei sehr verschiedene Schuhe. Und ich habe gerade noch gedacht, weil du vorhin auch von Mastodon sprachst, die Buch-Communities unterscheiden sich ja auch, finde ich, von ihrem Umgang miteinander auch sehr, je nachdem, auf welcher Plattform man so unterwegs ist. Also ich habe das Gefühl, dass auf Mastodon und Blue Sky die Leute sehr wertschätzend und enthusiastisch sind in der Buchbubble, während auf Threads und auf BookTok, TikTok, es teilweise schon, dass da einfach nochmal ein anderer Ton herrscht. Ja, also die Buchbubble ist vielleicht auch nicht gleich die Buchbubble, sondern kommt vielleicht mit sehr viel Plattformen drauf an.
Glaube ich auch. Also ja, es ist schon unterschiedlich. Es freut mich daher umso mehr, dass du eher die positiven Erfahrungen so primär gesammelt hast und dass die Lesenden dir da so wertschätzende Rhythmen gegeben hast. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade so negative Rückmeldung durchaus ein Faktor sein kann, dass Menschen demotiviert. Also
auf jeden Fall. Ich meine, Rückmeldungen sind halt das eine, aber es gab auch, das meinte ich mit Sachen, die man mitbekommt, obwohl man nicht selber betroffen ist, was es teilweise auch für, also regelrechte Mobbing-Aktionen gegen AutorInnen und teilweise auch gegen marginalisierte / mehrfach marginalisierte AutorInnen gibt. Ich habe einen heiden Respekt vor allen, die da sich halt nicht zurückziehen. Und das andere ist halt auch einfach, aber da habe ich so als Kleinverlagsautorin so jetzt auch nichts mit zu tun, was man jetzt gerade im letzten Jahr sehr mitbekommen hat bei Publikumsverlagen, dass gerade Autorinnen da teilweise sich in den Burnout arbeiten. Und dann vielleicht teilweise noch mit sehr anstrengenden, demanding Lesenden auf Social Media zusätzlich noch zu tun haben. Ich glaube, das geht ganz, ganz arg an die Batterien.
Mhm.
Ja.
Das glaube ich auch. Also Hut ab an alle Menschen, die das schaffen und die sich nicht unterkriegen lassen. Und ja, das ist schon. Ich finde es einfach so traurig. Ich finde es einfach so schade, dass alle, die sich irgendwie mit Literatur oder Kunst, machen wir Kunst im Allgemeinen, irgendwie beschäftigen. Man wird doch meinen, dass diese Menschen eine gleiche Leidenschaft verfolgen. Einfach so sie möchten sich unterhalten, sie möchten vielleicht transportiert werden in andere Welten. Und dass man dann trotzdem anfängt, an irgendetwas rumzumäkeln und das nicht auf einem sachlichen Ton macht, sondern persönlich zu werden, beleidigend zu werden, anmaßend zu werden und so weiter und so fort. Das ist einfach, ich würde jetzt ganz harte Worte finden, aber ich glaube, das ist dem Gespräch jetzt nicht förderlich. Und deswegen, ich finde es einfach nur sehr, sehr traurig, weil das müssen sehr kleingeistige Menschen sein. So.
Ja, ich finde das auch. Und ich finde es vor allem dann richtig, richtig, Wortwahl aufpassen, ich weiß nicht, wie es beim Podcast ausschaut. Ich finde es ganz furchtbar, wenn dadurch gerade Stimmen zum Schweigen gebracht werden, die halt wichtig sind. Ja. Also gerade wenn es um marginalisierte Stimmen geht, wenn es um AutorInnen mit Migrationshintergrund geht, um nicht weiße AutorInnen, um queere AutorInnen, um AutorInnen mit Behinderungen, mit Neurodivergenzen, das sind so wichtige Stimmen. Ja, ich möchte schreien, wenn die halt so angegangen werden, dass sie sich aus teilweise ja dann auch einfach aus Selbstschutz zurückziehen. Ich kann es total verstehen, aber also ich bin dann einfach schrecklich wütend auf die Leute, die zu verantworten haben, dass die Leute sich dann zurückziehen.
Absolut. Verstehe ich 100%. Ich verfolge schon seit längerer Zeit eine Comic-Künstlerin, eine Comic-Schaffende und Pizzacake heißt sie, glaube ich. Ich weiß nicht, sagt dir der Name was?
Nee.
die macht irgendwie so lustige Comics. Es ist eine, ist eine, die ist ja im Internet relativ bekannt. Also auf jeden Fall, man kann sie kennen vielleicht. Und die hat vor einiger Zeit, ist eine US-Amerikanerin, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat sie einen Witz auf Kosten von der Sekte Maga gemacht. Und das hatte so eine Auswirkung, ein Backslash. Sie wurde so wurde gehatet, hat so einen Hass abbekommen, dass sie sich aus dem klassischen Netz ein bisschen zurückgezogen hat und gesagt hat, zum Überleben macht sie weiterhin Comics, sie sind aber hinter einer Patreon-Wand halt verborgen und die leidet halt so stark und ihre ganze Familie leidet darunter und sie hat gesagt, aus Schutz der ganzen Menschen zieht sie sich halt zurück und das ist halt eins von tausend Beispielen, die es halt gibt, wo laute Menschen leise Menschen stumm machen und das finde ich einfach, ja. Oh,
das ist scheußlich.
Ja.
Na.
Deswegen, man kann einfach nur hoffen, dass es noch weiter, ich weiß nicht, das Wort anständig finde ich immer so ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht weißt du was, vielleicht kannst du mit dem Begriff,
ich weiß, was du meinst.
Danke.
Ja.
Ja, dass die Menschen weiter was machen und dass die Vernünftigen und ja, dass Menschen einfach solche Werke, wie auf deiner Seite, wie du sie schreibst, dass solche Werke weiterhin geschrieben werden, dass sie sich nicht demotivieren lassen, sondern ganz im Gegenteil. Und dass es aber auch Lesenden gibt, die einfach solche AutorInnen unterstützen, die aber auch selbst sagen, wir wollen nicht laut und brutal sein, sondern wir wollen feingeistig, wir wollen nett miteinander umgehen, denn im Endeffekt alle Menschen möchten am Ende des Tages in Ruhe gelassen werden, so ein bisschen ja, Schutz haben und dass es denen eigentlich nur gut geht, würde ich mal so behaupten. Ja. Das war jetzt sehr...
Das hast du sehr schön gesagt.
Danke. Das war jetzt sehr, sehr tief. Wir kommen mal zu dir zurück, zu deinen Büchern. Was machst du? Also du hast vorhin schon so angewähnt, dass du Sport treibst. Ist das für dich so dein Ausgleich zu deinen Schreibtätigkeiten, zu deiner AutorInnen-Tätigkeit?
Ich brauche zum Kreativen eigentlich keinen Ausgleich.
Ah, okay.
Ja, also ich weiß nicht, Schreiben ist halt auch wie Atmen. Klar, es ist auch der sehr schlecht bezahlte zweite Job, aber es ist halt, die kreativen Sachen sind für mich wie Atmen und davon brauche ich eigentlich keinen Ausgleich. Sport und sowas brauche ich eigentlich generell für meine geistige und körperliche Gesundheit.
Schön.
Und eigentlich mache ich die verschiedenen kreativen Sachen, damit sie einander ausbalancieren. Aber Ausgleich hört sich für mich immer ein bisschen an wie, ja, ich weiß nicht, das sind so die Sachen, die ich als Ausgleich zu meinem Brotjob mache. Mhm. Das hat nochmal eine andere Qualität, als dass die kreativen Sachen untereinander so balanciert sind.
Okay. Dürfen wir nachfragen, was du als Brotverdienstjob machst?
Ich bin ganz, ganz schnöde im Homeoffice, im Online-Marketing für eine Online-Agentur.
Ah, okay. Also auch kreativ?
Nee, eigentlich mehr so analytisch, strategisch.
Ah, okay.
Aber mit Anlauf, weil ich hätte auch Brotjob texten können, aber da habe ich mich aktiv gegen entschieden, weil ich festgestellt habe, wenn ich schon tagsüber die ganze Zeit Texte schreibe, aber eher von der Marketing-Sorte, dann schreibe ich nichts von meinen Sachen mehr.
Okay.
Eigentlich kann man sagen, ich mache meinen analytisch-strategischen Brotjob als Ausgleich zum Schreiben.
Ja, finde ich schön. Ja. Und was machst du so? Ja, eigentlich bin ich Autorin, aber so, was machst du zum Ausgleich? Zum Ausgleich habe ich mir einen 40-Stunden-Job irgendwie gehört, wo ich mit Daten und Zahlen so ein bisschen rumhantiere. Okay. Gut.
Ja, aber ich meine, ich gehöre halt auch zu den AutorInnen, die gar nicht vom Schreiben leben wollen, weil der Druck bei mir halt die ganze Kreativität killen würde. Deswegen, ja. Also ich weiß nicht, es ist schon alles genauso, wie es sein soll. Es gleicht sich alles eigentlich so ganz, ganz schön untereinander aus und alles hat seinen Platz und die Sachen, die Miete bezahlen sollen, bezahlen die Miete und so weiter und lassen gleichzeitig den Raum, sowohl den Headspace als auch den sonstigen Raum für die kreativen Sachen.
Schön. Ah, das klingt, es klingt gesund.
Ja, also es könnte definitiv ungesünder sein. es hat auch lange gedauert, mich dahin zu manövrieren. Aber jetzt ist es, glaube ich, schon so mit das Gesündeste, was ich mit meiner ja auch angeschlagenen Gesundheit machen kann.
Total. Also finde ich gut. Kommen wir zu so einem, vielleicht auch so strategischen Fragen. Naja, von der Strategie, nee, ist nicht, aber vielleicht so einfach mal so Entwicklungsfragen. Wie beobachtest du, weil wir über kleine Verlage haben wir schon ein bisschen gesprochen. Auf der einen Seite hast du ja auch darüber berichtet, dass viele Verlage, so kleinere Verlage, wegsterben, dass dafür neue kommen. Wie beobachtest du die Entwicklung, gerade so im Bereich der Fantasy und der diversen Fantasy einfach? Also hast du den Eindruck, dass sich da etwas tut, dass dieser Bereich aufgebrochen wird oder dass es eher stagniert?
Das ist schwierig zu sagen. Also ganz lange Zeit waren für mich persönlich, aber auch für ein paar andere AutorInnen, so ein paar Verlage so die sicheren Häfen für diverse Fantastik. Und ja, manche davon gibt es nicht mehr, manche sind im Umbruch und man muss gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Und gleichzeitig mausern sich gerade Verlage zu neuen solcher sicheren Häfen. Man muss halt gucken, wo sich das hin entwickelt. Aber ganz vorsichtig würde ich gerade einerseits sagen, wo sich manche Türen schließen, öffnen sich andere wieder, weil man merkt schon, es gibt Verlage, denen ist es wichtig, diverse Literatur zu veröffentlichen. Und gleichzeitig, parallel, ist die Self-Publisher-Szene ja auch viel größer geworden, hat sich deutlich professionalisiert und dadurch haben eine Menge marginalisierte Leute in Klammern, die sich das leisten können, weil auch Self-Publishing immer ein Investment bedeutet, Klammer zu, eine Möglichkeit gefunden, ihre Geschichten zu veröffentlichen. Und die sind da jetzt auch viel präsenter inzwischen, als das vor einigen Jahren noch der Fall war. Deswegen auf der einen Seite quasi ein vorsichtiges, neue Verlage bemühen sich um Diversität in der Kleinverlagsszene. Was Publikumsverlage angeht, habe ich das Gefühl, dass die große progressive Zeit, die so um 2020, 2021 dran war, dass die einen ziemlichen Rückschritt gemacht hat und vorsichtiger geworden ist. Und ja, ich finde es gerade im absoluten Präsens schwer zu beurteilen, weil auf der einen Seite, ja, wir hatten diesen Rückschritt, auf der anderen Seite haben wir gerade einen total großen Boys Love, ich will das nicht Hype nennen, aber Boys Love hat gerade, kommt gerade auch in größeren Häusern an. Bramble hat inzwischen eine recht große Sparte, wo Übersetzungen von chinesischen Danmai-Romanen veröffentlicht werden. Durch die Serie Heated Rivalry, die jetzt gerade in aller Munde ist, kriegt Gay Romance oder Achillean Romance nochmal so einen Aufschwung, wovon, glaube ich, hoffe ich, generell queere Geschichten profitieren. Also es ist, glaube ich, jetzt gerade noch mal interessant, wo das Pendel hinschwingt, weil vor einem halben Jahr hätte ich es ein bisschen pessimistischer, glaube ich, eingeschätzt. Jetzt gerade bin ich skeptisch optimistisch,
schön.
Also um konkrete Namen zu nennen, zum Beispiel der Readers Verlag mit W, die waren... Ich habe die so in der Peripherie ein paar Jahre lang im Augenwinkel gehabt und jetzt innerhalb der letzten 12 Monate habe ich ganz viel mitbekommen, dass die halt viel queere Geschichten zum Beispiel ins Programm aufgenommen haben und dass die sich auch um auch sehr ungewöhnliche Stoffe jetzt gerade bemühen und bewerben. Und das finde ich sehr schön, weil die hatte ich dafür nicht auf dem Schirm. Und es ist schön zu sehen, dass sich sowas quasi entpuppt, während zum Beispiel ja, der Artscript Fantastik Verlag geschlossen hat, der Ohne Ohren Verlag Ende diesen Jahres die Besitzerin wechselt und mit Ingrid Pointecker, eine Verlegerin, sich verabschiedet aus der Szene, die eigentlich immer das Flaggschiff war für wir geben Marginalisierten eine Stimme oder geben auch unseren Spot auf, damit Marginalisierte ihn einnehmen können, wo man halt erstmal gucken muss, wo sich das hin entwickelt. Und das ist, es ist ganz schön, dass es nicht einfach wegstirbt, sondern dass vorsichtig doch auch andere Verlage entsprechend die, die Köpfe heben und sich in die Richtung orientieren, wickeln.
Ja, ja, das, man kann es einfach nur hoffen. Man kann einfach nur hoffen, dass Literatur das wird, was es eigentlich sein wollte, dass es die Stimme für alle Menschen sind und ungeachtet Herkunft oder aber Orientierung, es ist einfach absolut irrelevant, sondern dass Literatur wird ein Sprachrohr für alle und man kann es einfach nur hoffen, dass das irgendwann so ist. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zum Schluss, so gibt es ja diesen blöden Spruch und du hast recht, mit Ingrid habe ich ja vor einiger Zeit auch schon hier im Podcast gesprochen, fantastische Frau, also da kann ich, verstehe ich voll und ganz, dass das ja mit einem weinenden Auge betrachtet wird und man hofft ja, dass die Person, die das danach führt, dass sie den Verlag genauso führt oder vielleicht sogar besser oder anders führt, nobody knows, so, man, ich hoffe es.
Das muss die Zeit halt zeigen.
Richtig, richtig.
Man kann hoffen.
Genau. Kommen wir noch zu zwei Fragen noch, die es auch ein bisschen in sich haben. Eine Frage ist, die stelle ich in jedem Interview, weil ich die einfach so wichtig finde, dass darüber gesprochen wird und so eine gewisse Aufmerksamkeit darum gelichtet wird. Das hat das Thema KI und Literatur. Es ist ja in vielen Mündern wird darüber gesprochen. Erst letztens wurde wieder gesagt, das haben große Tech-Bros haben wieder gesagt, ja, wir müssen mehr machen in diesem Bereich. Und wir müssen die Leute sinngemäß auch dazu zwingen, mit der Technik zu arbeiten, etc., etc. Aber dann gibt es ja auch die ganzen Skandale in diesem Bereich. Ich will jetzt nur mal die komische Faschistenplattform X da benennen, mit dem, was da vor einiger Zeit ist, ohne da ins Detail zu gehen. Für alle, die das interessiert, googelt einfach mal nach Grok-KI und Bilder. Da werdet ihr schon finden, was ich meine. Wie siehst du als Kreative auf multiplen Ebenen das Thema KI?
Ja, erstens natürlich wieder generell die Unterscheidung zwischen generativer und assistiver KI, weil ich denke, assistive KI kann hilfreich sein, aber wenn wir von KI sprechen, sprechen wir in der Regel von generativer KI und die ist so, wie sie halt momentan in Nutzung ist und gerade vor allem auch auf der Basis, wie sie trainiert worden ist, für mich ein sehr, sehr rotes Tuch und Kunstschaffende, die so benutzen, tatsächlich auch, weil es ist, sollte allen inzwischen hinlänglich bekannt sein, dass sowohl was Bilder als auch was Texte angeht, die Trainingsdaten zu großen Teilen auf, es sind in die Trainingsdaten von einigen KIs gecopyrightete Texte eingeflossen, die im großen Stil teilweise durch Piracy und Torrenting eingespeist worden sind, also durch Diebstahl. Und diese Tech-Bros argumentieren kackendreist damit, dass sie sagen, es wäre ja zu teuer gewesen, das alles legal zu kaufen. Also klauen wir das. Was ist das für eine Argumentation? Ja. Und ich glaube, The Atlantic war es. Die haben letztes Jahr, glaube ich, einen Artikel gebracht und hatten ein kleines Tool dran gehängt. Da ging es, glaube ich, um die Bücher, die in das Training von der Meta-KI eingeflossen sind. Und du konntest nach AutorInnen oder Büchernamen gucken, ob du selber betroffen bist. Ich selber war nicht betroffen, aber sowohl eine Lektorin als auch eine Verlegerin von mir unter ihren Schreibpseudonymen. Und ich meine, wir sind im kleinen Verlagbereich, wir sind im Indie-Bereich und unser Zeug ist da trotzdem mit reingeflossen, illegal. Ich sage jetzt unser, wie gesagt, ich war nicht betroffen. Mhm. Aber wenn man jetzt denkt, es betreffe nur George R. R. Martin oder so, das stimmt halt nicht. Und dann gibt es halt ja auch schreibende KollegInnen, die die Nutzung von generativer KI für Texte verurteilen, aber generieren dann Charakterkarten oder Cover mit KI. Und ich kann das alles nicht mehr. Es ist sehr absurd. die Leute werden meines Erachtens viel zu wenig wütend darüber und benutzen KI meines Erachtens viel zu unkritisch. Ich bin mit meinem Marketing-Brotjob da auch leider echt in so einem Zwiespalt, weil da ist es ja der heiße Scheiß, wo man nicht drum herum kommt. Und ja, wie gesagt, und unter Kreativen denke ich mir die ganze Zeit, wir wollen alle nicht, dass unsere Sachen als Trainingsfutter genommen werden, ohne dass wir kompensiert werden. Warum denken so viele denn nicht weit genug und argumentieren mit teilweise ganz haarsträubender Hirnakrobatik, warum es aber ja doch nicht so schlimm ist, dass sie jetzt gerade KI, generative KI benutzen. Also ja, lange Rede, viel Geschimpfe, kurzer Sinn. Ja, generative KI für kreative Sachen ist für mich eine Red Flag und ganz oft auch nur eine Ausrede dafür, dass Leute zwar das kreative Endprodukt wollen, aber nicht die kreative Arbeit und das Handwerk und das jahrelange Training, was dahinter steckt.
Ja, hast du gut gesagt. Also, ja, es ist echt ein zweischneidiges Schwert, was diese neue Technologie anbetrifft. Du hast es ja eingangs schon erwähnt, dass es mir den Unterschied machen müssen zwischen generativer und assistierender KI. Für alle, die vielleicht nicht wissen, was damit gemeint ist, generative KI, das hast du ja gerade schon erklärt. Assistierende KI, das sind Tools, die es Menschen ermöglicht, die aus verschiedenen Gründen bestimmte Sachen nicht mitbenutzen können, wo es zum Beispiel sprachliche Hindernisse gibt, sprachliche Einschränkungen gibt oder aber auch visuelle Beeinträchtigungen gibt, etc., etc. Und da können dann bestimmte Tools können das Ganze erleichtern, indem die Sachen viel schneller transkribieren, also indem visuelle Inhalte zum Beispiel so übersetzt werden, dass ein nicht sehender Mensch das trotzdem erkennen kann und trotzdem an dem Ganzen partizipieren kann. Oder auch, wenn Menschen an einer Lese-Rechtschreibschwäche leiden, dass sie trotzdem Texte schreiben können, die geschliffener wirken und so weiter und so fort. Es versucht, so eine gewisse eine Verbindung in die Gesellschaft einfach zu erzeugen. Das kann funktionieren, ist aber trotzdem auch mit sehr vielen Hürden verbunden und die Menschen müssen sich damit natürlich auch sehr stark auseinandersetzen. Genau. Dann kommen wir zur allerletzten Frage. Eva, was dürfen deine Lesenden und meine Hörenden von dir in nächster Zeit vielleicht erwarten? Gibt es irgendwas Neues in der Pipeline?
Ja, sehr. Das wird tatsächlich jetzt sehr aufregend. Ich hatte ja erwähnt, mein Debütroman, Die Alchemie des Träumens, ist ein Band 1 von einer Reihe gewesen, hätte eigentlich in einem Verlag erscheinen sollen, den es aber nicht mehr gibt. Mhm. Aber ich habe letztes Jahr ein neues Zuhause für die Reihe gefunden. Und Die Alchemie des Träumens wird im Sommer im Novel Arc Verlag neu aufgelegt. Es bekommt ein neues Cover, einen leicht geänderten Titel. Wir haben nochmal einen Lektoratsdurchgang gemacht. Und dann ja, ist das Buch wieder als Print und E-Book erhältlich. Jetzt gerade kann man es ja als Hörbuch noch weiterhin hören. Und dann geht es kurz danach auch schon weiter, weil ich kurz vor Jahresende Band 2 ins Lektorat gegeben habe. Und auch das wird nächstes Jahr dieses Jahr. Wir haben doch schon 2026. ich bin noch nicht in diesem Jahr angekommen. Schön. Im Herbst wird Band 2 erscheinen. So. Da warten ja auch einige Leute schon mit Engelsgeduld drauf. Und genau, das heißt also, dieses Jahr werden zwei sehr dicke Romane von mir erscheinen. Einer ist ja nicht neu, aber haben ja vielleicht trotzdem ein paar Leute noch nicht gelesen. Und genau, Band 2 folgt ein paar Monate später und ich schreibe gerade an Band 3 und werde den dann hoffentlich auch dieses Jahr fertigstellen, sodass der nächstes Jahr dann erscheint. Also es wird ein sehr dunkel fantastisches Jahr für mich mit der Traumalchemie-Reihe, mit Dämonen, Hexen, Gefühlsparasiten und einem magischen New York. Also wer Bock auf sowas hat, kriegt vielleicht Lesefutter dieses Jahr.
Sehr, sehr cool. Wo findet man dich denn überhaupt alles? Also wenn man jetzt Werke von dir beziehen will, wo sind deine Werke zu finden und wo bist du als Autorin zu lesen in den sozialen Medien?
Ja, du hast ja meine Website schon erwähnt, silbenalchemie.com. www.wordpress.com. Die vernachlässige ich leider ein bisschen. Das heißt, wer über Social Media mit mir connecten will, kriegt wahrscheinlich schneller eine Rückmeldung. Am schnellsten vermutlich auf Instagram und Threads. Ich habe auch Accounts auf Mastodon und Blue Sky. Und ich bin auch auf TikTok, allerdings auch nicht so regelmäßig. Aber wer Bock auf alberne, schreibbezogene Reels hat, kann da natürlich auch gerne mal reingucken.
Sehr schön. Klingt auf jeden Fall gut. Liebe Iva, es war mir wie ich ein Fest, mit dir zu sprechen. War sehr, sehr schön. Wenn du noch etwas zu sagen hast, dann hast du hier noch die einmalige Chance. Nein, Quatsch. Dann darfst du noch jemanden grüßen, wollte ich gerade sagen. Klingt so ein bisschen wie diese Radioshows.
Ja, ich will mich erstmal ganz herzlich bedanken. Es war mir ein inneres Lavendelschaumbad. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und ich würde, glaube ich, ganz gern auf zwei Sachen hinweisen, wenn ich darf.
Gerne.
Einmal natürlich alle anderen Podcast-Folgen von Ben anhören.
Danke.
Und dann gibt es aber auch noch den Randbemerkungen-Podcast von Victoria Linea, wo es sehr viel um Schreiben von marginalisierten Personen geht. Also großer Fokus wirklich auf AutorInnen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund, mit verschiedenen Facetten von Queerness. Immer super spannende Aufhänger. Also große Hörempfehlung. Und dann, weil ich das als Konzept einfach ganz toll finde, meine lieben Kolleginnen Melanie Vogeltanz und Jenny Wood haben in einem rebellischen Akt des Antikapitalismus vor kurzem ihr Ko-fi gelauncht und das ist keine Abo-Variante, sondern ein Pay-What-You-Want-Ding, wo ihr for free oder aber für eine kleine Spende, falls ihr Lust auf queere Urban-Fantasy-Geschichten mit ägyptischen Gottheiten habt, da ganz viel Material findet und zwar ohne dass ihr die Bücher kaufen müsst oder dass ihr ein Abo-Modell habt. Einfach weil die beiden finden, dass es mehr schöne, queere Kunst geben sollte, die nicht an kapitalistische, starre Regeln gekettet sind. Da wollte ich gerne ein kleines bisschen Werbung für machen, weil ich das als Konzept einfach ganz toll finde.
Sehr, sehr schön. Klingt auch gut. Alle Links dazu findet ihr, wie gesagt, auch in den Shownotes. Iva, ich bedanke mich nochmal. Wünsche noch einen ganz schönen Abend. Bis dann.
Das wünsche ich dir auch. Tschüss.
Das war das Interview mit Iva Mohr. Vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit. Sie hat die Bücher Liminal Creatures, Alchemie des Träumens und das Lied der Tollpatsche geschrieben. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Und ja, wenn es von deiner Seite noch jemanden gibt, den du mal gerne hier im Podcast hören möchtest, dann schreib mir doch mal den Namen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und gib doch mal Iva Mohr über ihre Social-Media-Plattform einen Shoutout. Das freut sie bestimmt auch. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und wir beide hören uns dann morgen wieder, wenn du magst. Ciao.